noch zu den Hinweisen. Ich darf Ihnen, ich erwähne es jetzt nur, nicht? Es gibt ein Philosophenlexikon, das empfehlenswert ist, in einem Bande. Das geht aber nicht bis in die Gegenwart. Ludwig Noack, Nordpol Otto Anton C.K., Cäsar Konrad, Philosophiegeschichtliches Lexikon. Das ist ein historisch Untertitel biografisches Handwörterbuch zur Geschichte der Philosophie. Sie haben auch da Literaturaufgaben. 1968 ist es erschienen, der Mann ist inzwischen gestorben. Und dann gibt es Lexika, kleine und große. Das große, jetzt bestehende Lexikon ist noch nicht fertig. Das geht jetzt bis jetzt, ich weiß gar nicht, bei welchem Buchstaben aufhört, ich glaube so bei, schon ziemlich weit vorne, bei Quä, die Quelle, nicht? Das ist das Ritterlexikon. So dicke Quartbände, das ist das, was man als Lexikon auch zur Orientierung in der neuen Geschichte gar nicht bis zur Gegenwart gebrauchen kann. Erstens ist es noch nicht fertig, zweitens ist es dick. Es gibt aber auch Lexika, die ich Ihnen empfehlen kann, weil sie wesentlich dünner sind. Und da, wenn ich so von der Tradition hergehe, gibt es das Philosophische Wörterbuch der Jesuitenfakultät in München von Walter Brugger. Es erscheint alle zwei Jahre eine neue Auflage. Die haben auch Tabellen der Geschichte. Brugger, Philosophisches Wörterbuch unter Mitwirkung der Professoren der Philosophischen Fakultät, der Hochschule für Philosophie München und anderen von Brugger, so wie man ihn in Kärnten schreibt, mit zwei G, Gustave. Da haben sie nämlich einen Überblick über die ganze Philosophie. Denn die katholische Kirche hat ja immer die Gesamttradition der Philosophie in ihr Studium, in ihren Studiengang aufgenommen. Und daher ist dieses Lexikon in einem Band durchaus empfehlenswert. Dann gibt es Wörterbuch der philosophischen Begriffe von Johannes Hofmeister mit zwei F. Felix Meiner Verlag, Hamburg. Das ist das Wörterbuch der sogenannten Philosophischen Bibliothek. Auf die darf ich Sie noch aufmerksam machen. In diesem Meiner Verlag ist die ganze Geschichte der Philosophie meistens monographisch erfasst. Und es sind immer Einleitungen aus der Gegenwart. Also was weiß ich, ob Sie Leibniz, Aristoteles oder Brentano, nicht? Es ist alles vertreten, ich besitze diese ganze Bibliothek, weil ich mit dem Verlag in einem langen Verhältnis auch der Besprechungen bin. Ne? Das ist immerhin schon so, wie wird das sein, 2 Meter breit, 1,20 hoch, wie entsprechend 5 Fächern, ist schon ganz voll. Das ist sehr schöner Wandschmuck, nicht? Alle Bände sind grün, nicht? Und ich erwähne es aber deshalb, wenn Sie sich monographisch mit irgendeinem Werk eines Philosophen beschäftigen wollen, diese Bände sind nämlich, wie man so schön sagt, wohlfeil. Sie sind verhältnismäßig billig. Fast so billig wie, wenn ich Sie jetzt dann zu Werken kommen, wie diese Reihenbücher in irgendeiner dieser modernen Reihen. Und das ist insofern empfehlenswert. In der letzten Zeit, also eigentlich auch schon so seit 30 Jahren, sind diese Bände sogar zweisprachig in der Philosophischen Bibliothek. Weil da haben sie den griechischen Text und dann dazu die deutsche Übersetzung. Und immer noch nach den besten Ausgaben, nicht die jeweils gültig sind. Meiner, ja. Habe ich das nicht gesagt? Ja. Johannes Hofmeister, Verlag Felix Meiner, Hamburg. Ursprünglich Leipzig, die alten Bände sind Leipzig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Verlag nach Hamburg verlegt. Ich kenne schon 3 Generationen von dieser Familie. Denn mein erstes Buch hat der längst gestorbene älteste der Meiner verlegt, mein Nietzsche-Buch. Aber das ist Dann gibt es aber noch ein philosophisches Wörterbuch, begründet von Heinrich Schmidt, auch mit vielen Auflagen, jetzt in neueren Auflagen herausgegeben von Georgi Schischkow im Kröner Verlag. Sie werden diese blauen Kröner Bände ja von anderen Dingen her kennen. Das hat den Vorteil, dass Philosophen und Sachen drinnen behandelt werden. Das sind die kleinen Lexika, ich möchte weiter nichts dazu sagen. Es gibt noch, es ist ja jetzt nicht mehr so interessant, es gibt noch das philosophische Wörterbuch von Klaus Buhr. Klaus ist ein Nachname, Georg Klaus und Manfred Buhr. Das sind ostdeutsche Philosophen, also vom Bibliographischen Institut Leipzig. Zwei Bände, da können Sie sich, und zwar eigentlich auf sehr gutem Niveau, über den historischen Materialismus informieren. Aber natürlich sind diese Bände überholt. Obwohl Herr Buhr zum Beispiel ein ganz ausgezeichneter Philosoph ist, man muss bedenken, unter welchen Umständen die diese Wörterbücher gemacht haben, aber die dialektischen Materialisten der Russen und der Ostdeutschen, auch der Tschechen, das sind die Besten in dieser Gruppe, haben alle Kant und Hegel gekannt. Daher kann man sie durchaus als Philosophen werden, im Gegensatz, sagen wir, zu manchen Positivisten, bei denen die Philosophiegeschichte in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts anfängt. Ne? Steht ausdrücklich so. Und da kann ich Ihnen noch empfehlen von einem unserer Universitätslehrer, ich weiß nicht, ob er jetzt noch da ist, heißt ja, aber wir einen Lehrauftrag wieder sicher haben, Kurt Marko, sic et non, so und nicht so. Das ist das Wörterbuch des sowjetrussischen Marxismus und Leninismus der Gegenwart. Kritisch, aber auch äußerst. 1962 habe ich die Auflage hier in meiner seinerzeitigen Einführung. Es wird vielleicht auch schon wieder eine neue geben. So, das wäre zur Einleitung ohnehin schon zu lang. Ich muss jetzt rasant zur Antike. Und hier, ja, ich habe in diesem Buch, Sie können es eventuell nachher, die Lohnungsmobil, habe ich alle Hauptwerke, die man lesen soll. Das sind alles neu, nur ein, drei Viertel Seiten. Naja, ich sagte, nicht wenn Sie eine Prüfung machen wollen, wenn Sie aber mit der Philosophie vertraut sein wollen, dann sollten Sie die so mit der Zeit lesen. Aber beginnen einmal mit einem und dem anderen. Sie können das sich auch bei mir noch anschauen. Ich sagte, die griechische Philosophie tritt in die Geschichte im Zeichen des wissenschaftlichen Logos. Periodenmäßig wird sie gegliedert in die vorsokratische Philosophie, in die griechische Hochphilosophie, Sokrates, Platon, Aristoteles und in die nacharistotelischen Schulen. Die letzte griechische Schule ist 529 nach Christi aufgelöst worden. Sie geht also weit in die christliche Zeit hinein und hat für das Christentum, selbst schon für die kanonischen Texte der Juden, also die spätjüdischen kanonischen Texte, sind in Griechisch abgefasst. Ich werde Ihnen noch an einer Stelle sagen müssen, dass das nicht ohne Bedeutung ist. Denn, um es kurz zu sagen, mit dem Eintritt des Christentums in die Weltgeschichte, in die Geschichte des Hellenismus, also der griechischen Kultur und später des römischen Imperiums, sind die Hauptvoraussetzungen für die weitere Entwicklung gegeben. Die Vorsokratiker. Sie sind alle dadurch ausgezeichnet, dass sie, ich habe Ihnen als Beispiel den Thales, nicht erwähnt, nicht? Alles ist voller Götter, alles stammt aus dem Wasser. Man braucht nun die Details der Welterklärung dieser Philosophen nicht zu wissen. Es gibt eine eigene Ausgabe, mehrere, auch in Kröner, der vorsokratischen Fragmente. Es ist ja nichts von ihnen erhalten, als was bei anderen späteren zitiert wurde. Und teilweise Stücke, sie haben ursprünglich in Versen geschrieben, in Distichen, was in der Philosophie selten ist. Ne? Philosophie heute in Versen zu schreiben, wäre ein ziemlich gefährliches Unterfangen. Nicht? Aber das letzte große geschichtliche Werk in Versen der Philosophie ist von von den Römer Atomisten Lucretius Carus heißt er, nicht? Wobei ich gar nicht glaube, das war so ein Atomist und Materialist, was der für schöne Verse geschrieben hat, nicht? So als Gleichnisse, wirklich unterhaltsam. Der hat auch poetisch hochstehend, weil die Römer waren ja in der Dichtkunst, kommen sie ja nicht heran an die Griechen, nicht? Aber das ist eine Sache für unser Privatissimo. Der Logos, der wissenschaftliche Logos. Und in dieser Zeit von, sagen wir, rund 600 bis 400 vor Christi, nicht, kommen diese so weit, dass sie zum Beispiel schon einigermaßen richtige Bestimmungen der Entfernung der Erde von der Sonne gemacht haben. Und schon Thales hat dazu eine Art Anweisung gegeben. Ich sage Ihnen nur, damit Sie beispielhaft das haben. Nicht, er hat gesagt, wie soll man die Höhe der Pyramiden messen? Das in Ägypten. Nicht? Das ist ja nicht so einfach, weil man kann jetzt von außen da immer die Stufen messen, aber dann kommt man erstens auf die eigentliche Höhe. Hat er gesagt, man soll einen Mann in die Pyramiden stellen, bei einem bestimmten Stand der Sonne. Und wenn der Mann dann einen Schatten wirft, so wirft auch die Pyramide einen Schatten. Und man kann aus der Proportion, wenn der Schatten genau dem Mann entspricht, dann ist der Schatten der auf der Erde gemessenen Pyramide genauso hoch wie die Pyramide. Sie sehen, das sind, oder der Mond ist so weit von der Erde entfernt wie die Peloponnes, also die Spartanerinsel. Das ist natürlich alles sehr, sehr vage. Aber man kann sagen, seitdem gibt es das, was Wissenschaft dann besonders modifiziert durch den neuzeitlichen Wissenschaftsbegriff, den ich Ihnen schon gesagt habe, heißt. Und die Philosophie hat sehr bald eine andere Aufgabe gewonnen. Schon bei den Griechen. Ich erwähne jetzt von den Griechen nur zwei, weil sie durch die ganze Geschichte gehen. Der eine ist Herakleitos, der Dunkle, aus Ephesus, also aus den kleinen asiatischen Kolonien der Griechen, wo wie immer an solchen Orten der Kolonisation das Leben, auch das geistige Leben wirklich in Aufschwung. Nein, er hat gesagt, alles fließt. Man kann nie in denselben Fluss steigen. Weil da ist er schon wieder so weiter. Und das wurde nun berühmt, das muss man so wissen, wie weiß ich das, was, wie alle, nicht alles stammt aus dem Wasser, muss man wissen, Heraklit, alles fließt. Da kommen Sie meine Prüfung schon halbwegs durch. Nicht? Wenn Sie noch den Fluss dazugeben, so ist die Sache gemacht. Aber um was es geht, und ich erwähne ja dann gleich noch den zweiten, für mich bedeutendsten aller vorsokratischen Philosophen, er sagt, wie eigentlich ist ein Wissen möglich von einer ständigen Veränderung begriffener Wirklichkeit? Und das ist ein schon interessantes Problem. Noch Nietzsche hat in dieser Hinsicht Herakleitos zitiert, an seiner Zeitstelle schon ein bisschen veraltert, dass er auf solche Argumente für seine eigenen zurückkommen muss. Aber wenn Sie denken, einer der Sophisten, den erwähne ich auch gleich hier, Protagoras, der hat die Frage auch gestellt, was ist eigentlich wirklich? Und ich mache keine langen, er sagt, vom Mensch ausgehend, was für den Gesunden süß ist, also gut schmeckt, wie Wein ist, für den Kranken bitter und schlecht, ich habe das bei mir nicht wahrnehmen können, mir schmeckt der Wein halber, aber er hat das als Beispiel gegeben, nicht? dann zu der Frage, nicht? Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Ein berühmter Satz, der eine ähnliche Bedeutung hat wie der Herakleitos. Heraklit. Er hat sich aus Ephesus entfernt und dann im Diana-Tempel einsam gelebt, eine wirklich, ich möchte sagen, heroische Gestalt, nicht? Ich habe mal Gedichte über ihn gemacht, aber das wird jetzt zu lange dauern, wenn ich die alle vortrage. Also, dieser Heraklit, jedenfalls ist von ihm ein Satz überliefert, die Ephesier mögen sich alle aufhängen, ihren besten Mann haben sie verstoßen, was kann da nur rauskommen? Ne? Er war Aristokrat des Geistes. Zur Bewältigung dieser Veränderlichkeit hat er den Logos, auch direkt das Wort. Er meint, wir sind eben doch imstande, Begriffe zu bilden, auch vom Veränderlichen. Die letzte Beherrschung des Veränderlichen, des Fluss der Dinge in der Naturwissenschaft, ist die mathematische Physik der Neuzeit. Hier werden diese Abläufe auf ein Gesetz gebracht, das sogar Voraussagen gestattet. Ja, man hat gemeint, es sei überhaupt das Zeichen dieser Art Wissenschaftlichkeit, dass man darauf Voraussagen treffen kann. Und es ist ja wirklich ungeheuer, was da geschieht, nicht? Gestirnbewegungen können wir durchaus kontrolliert in die Hand kommen. Wenn Sie bedenken, dass man mit diesen neuen Schussgeräten nicht ein durch den Raum in weiß Gott welchen Höhen fliegendes Fahrzeug so berechnen kann, dass man vermuten ist und es wird getroffen. Nicht? Das sind doch Dinge, ganz abgesehen, dass wir auf dem Mond gelandet sind. Nicht? Bei Platon steht noch wo er Unmögliches beschreibt, nicht, dass die Menschen auf andere Gestirne fliegen. Na, wir kennen es jetzt schon. Nicht? Das sind ungeheure Erfolge dieser Methode. Und es ist irgendwie lächerlich, nicht von her diese ganze Sache, ja, wir sind ans Ende der Zeit, wir vernichten unsere eigene Erde, da haben wir so Blödsinn, kriegt uns recht. Nicht? Aber deshalb müssen wir nicht die Physik in dieser Weise angreifen und sagen, wo ein derartiges Wissensprinzip herrscht, da herrscht das Leistungsprinzip und so weiter und so weiter. Das ist ein Lamento. Nicht? Obwohl die Lage ja wirklich ernst ist. Nicht? Das muss man ja sagen. Nicht? Wenn die Wäldersterblichkeit so weitergeht, habe ich nicht einmal mehr mein Landhaus gesunde Wälder. Ich habe aber dort in der Umgebung nirgends noch gestorbene Wälder gesehen. Nicht? Nur bei den Habsburgern auf der höchsten Stelle sind einige gestorbene Bäume fest. Die Habsburger besitzen nicht. Der ja von Bersenberg nicht nach Norden geht. Diese drei habe ich Ihnen jetzt erwähnt, wobei der eine aber schon zur Zeit des Sokrates. Er ist ein Sophist, was das ist, werde ich Ihnen noch kurz beschreiben. Aber der zweite große vorgriechische, vorsokratische Philosophist, so heißt Parmenides von Elea, von der anderen Seite des Kolonialreichs. Unteritalien, Sizilien, der Griechen. Das ist eine höchst seltene Figur. Er ist, ich möchte sagen, geschicksals- und wirkungsgeschichtlich mächtig, weil man bis heute nicht losgekriegt hat. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Sein Lehrer heißt Xenophanes. Das war der erste Religionskritiker. Aber nicht gegen Gott, sondern zur Humanisierung des Gottesbegriffes. Von ihm ist ein Satz überliefert, der heißt, wenn die Rinder Götter hätten, dann hätten diese Götter Rinderköpfe. Und es ist ein Hauptargument nicht aller Religionskritik, dass der Mensch sich nach seinem Bilde Gott schafft. Umgekehrt, in der Genesis steht, Gott hat den Menschen nach seinem Bilde gemacht. Da setzt es die Frage nicht ganz zusammengehen, nicht derartige motivierende Horizonte. Und dieser Parmenides ist der Lehrer, ich sage Ihnen gleich, was er sagt. Er sagt, es gibt das eine, Großgeschrieben, und dieses eine ist unveränderlich, nicht entstehend, nicht vergehend. Und ich will Ihnen gar nicht aufzählen, lauter negative Prädikate, die zum Beispiel bekannt sind, auch aus der Theologie. Die negativen Gottesbestimmungen. alles Veränderliche in Raum und Zeit, Vorhandene, Entstehende und Vergehende, ist nicht das eigentliche Sein. Sie sehen, es ist der Gegenpol zu Heraklit. Aber die haben sich nicht weiter da so, damals hat es noch nicht die Schulen so gegeben, die unbedingt miteinander raufen müssen. Ne? Also der Parmenides sagt, dieses eine ist eigentliche Wirklichkeit. Und das Veränderliche ist eine defiziente Art des Seien. Weil wir denken, ein Grieche sagt das. Ein Grieche denkt an Homer, an diese Weltfreude, am sinnlichen Ganzen der Welt. Nicht? Dass er Goethe dann auch noch auf seine Art aufgegriffen hat. Sagt, das ist alles, ja, was soll man sagen, es ist Schein und nicht eigentliches Sein. Und jetzt kommt aber ein zweiter Satz dazu und damit wird es ganz kompliziert. Wissen und Denken kann man nur dieses eine, das andere kann man nicht wissen und denken. Da kann man drüber reden. Die Frage des Heraklit. Und dieses eine ist mit dem Denken dasselbe. Sein und Denken, das eigentliche Sein, sind dasselbe. Na, jetzt können Sie nachdenken, was man da draus macht. Im Grunde will ja die Philosophie mit ihren Prinzipien, lateinisch Principium, griechisch Arche, Ursprung, Anfang, Herrschaft, das Überragende, so wie die Arche Noah, nicht? Nur mit einem Akzent, Arche, will sie die Welt erklären, dem Logos nach dem Mythos verpflichtend wissen. Und jetzt sagt so ein Grieche, das ist alles nichts. Und außerdem sagt er aber noch, dass es mit dem Denken zusammenfällt. Mit dem Denken sind wir in der Lage, über diese erscheinende veränderliche Wirklichkeit zu wissen, zu gelangen. Von der erscheinenden veränderlichen Wirklichkeit gibt es nur Meinungen, aber nicht ein eigentliches Wissen. Man kann eigentlich sagen, insofern hat er recht, ein eigentliches Wissen, davon haben wir ja in der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Von dieser aber hier liegen die Wurzeln, man kann sagen, der Philosophie bis heute, bei Parmenides. Ich habe in früheren Vorlesungen, wenn wir Zeit gehabt, ja unterschieden, es gibt in der Philosophie Gründer, dann gibt es Systematiker und dann gibt es Epigoner. Die Gründer sind dadurch ausgezeichnet, dass alles falsch ist, was sie gesagt haben, aber folgenhaft. Die Systematiker leben von den Gründern. Und die Epigonen, die leben von gar nichts, aber sie sind auch da. Da kann man nichts machen. Das, was nun das Wichtige ist und was ich Ihnen dann erklären muss, denn das ist die Grundlehre der gesamten Antike, die platonische Idee. Die ist durch Parmenides in die Welt getreten. Aber so weit bin ich noch nicht. Nach diesen Voraussetzungen, wie ein berühmter Vorsokratiker ist noch Empedokles, er hat nämlich Philia, Liebe und Hass, nicht, hat er zu Prinzipien der Dinge erklärt. Wenn Sie denken, das ist was anderes, als wenn ich sage, alles stammt aus dem Wasser. Eine mythische Figur, nicht? Er ist ja wie ein Alt, weil ich glaube, in den Ätna gesprungen, nicht? Hat er sich ja, ein göttliches Ende bereitet. Ich hoffe, es war der Ätna. In Unteritalien war er jedenfalls nicht. Na, Empedokles von Hölderlin, da haben sie diese Gestalt mythisch begriffen oder dichterisch dargestellt. Aber ich lasse jetzt die Vorsokratiker und komme zu Sokrates. Sokrates ist die zweite weltgeschichtliche Persönlichkeit für die Philosophie der Griechen, nach Parmenides. Platon, der junge Platon, Schüler des Sokrates, Zeuge seines Lebensschicksals, seines Todes, verurteilt durch den Staat der Athener, ich komme da gleich noch drauf, hat den jungen Platon bestimmt. Der alte Platon hat eine Menge geschrieben, ne? Auf Verzeichnis der wichtigsten Schriften haben sie auch geschlossen, da liegen dann in der Pause, jetzt müssen wir dann ja mehr Pause machen. Ne? Also, aber ein Stück brauche ich noch von den Griechen, sonst komme ich mit ihnen am Vormittag nicht durch. Der junge Platon Sokrates, der alte Platon Parmenides. Warum ist Sokrates eine geschichtsmächtige Figur? Nun, sein Lebensschicksal ist gewissermaßen der einzige philosophische Heilige, weil er gestorben ist für die Philosophie. Der hätte fliehen können, aber er hat gesagt, was soll ich zu anderen, wenn ihr mich verurteilt, weil ich neue Götter einführe und die Jugend verführe. Der ist auf dem Markt umeinander gerannt, der Sokrates. Und da hat er die Aristoteles charakterisiert ihn kurz so, er hat das Allgemeine erfunden. Und das war wieder eine folgenschwere Entdeckung. Was ist das Allgemeine? Ich erwähne jetzt nur eins, weil das für dauernd wesentlich bleibt. Jeder Satz der Sprache enthält Allgemeines. Wenn ich nicht bloß auf etwas hinzeige, sondern es bestimme, wenn ich nur sage, das ist ein Sessel, so setze ich hier schon ein Kunstprodukt, ein allgemeines, was Sessel heißt, voraus. Es gibt verschiedene Sesseln, man kann es vielleicht definieren, es ist was zum Draufsitzen, nicht? Aber es ist keine besonders weitgehende Definition, aber man kann auf Füßen sitzen, man kann natürlich auf dem Tisch sitzen, aber primär ist der Tisch mehr, um darauf zu schreiben oder sowas aufstellen, überfallsartig mit Mikrofonen ihn zu versehen. Nicht? Das ist das Allgemeine. Und man kann sagen, das Problem durchzieht jeder, es ist das Universalienproblem. Was ist das Allgemeine, ohne dass es kein Wissen gibt? Denn dass das Allgemeine nicht dieser einzelne Sessel ist, sondern ihn meint, ist auch wieder gewahrheit. Auf bloß sinnlich Einzelnes, Gegebenes kann man nur hinzeigen. Aber man kann es nicht begrifflich bestimmen. Das ist der Anfang der hegelischen Phänomenologie des Geistes. Unmittelbare Gewissheit des Dies, Hier und Jetzt, wo man hinzeigt. Und es gibt manchmal Sprachkritiker, Schelling hat sie kritisiert, die sagen, die Sprache verdirbt alles Wissen. Nun kann es es. Wenn man Sprachspiele gemütlich ansetzt für alles, was man selber nicht wirklich bewältigen kann, dann wird die Sprache verführerisch. Man kann sagen, Sprache zwischen ihrer Notwendigkeit und der Möglichkeit der Verführung, sie ist gegeben. Aber ohne das Allgemeine geht es eben überhaupt nicht. Und das ist zwar ein besonderes Merkzeichen des sogenannten indoeuropäischen Satzes. Diesen Satz haben andere Sprachsysteme, zum Beispiel die Chinesen, nicht. Deshalb ist es so schwierig, Chinesisch zu lernen, weil die haben so viele Einzelbezeichnungen, dass man sie nicht auskennt. Ne? Aber mir ist das schon als Knabe klar geworden, dass da was ist, als ich Karl May gelesen habe. Nicht? Weil nach Karl May haben bei den Arabern die Pferde viel mehr Unterschiede. Bei uns sind es halt Schimmel und Graue und Kastrierte und Hengste, nicht? Und Stuten. Aber die haben weiß Gott wie viele Namen, weil sie mit ihren Pferden gewissermaßen per Du sind. Nicht? Der Haji Halef Omar singt am Abend dem Pferd eine Sure ins Ohr. Nicht? Also da ist der liebe Gott schon bei den Eigennamen dabei. Aber trotzdem sind das noch Allgemeinheiten und damit will ich nur sagen, es gibt allgemeinen höheren und niedrigeren Grades. Ist das seinsmäßig unbedeutend? Frage des Parmenides. Denken ist Sein. Denken ist immer auch Sprechen, denn ohne Sprechen kann man spinnen, kann man Meditationen anstellen, aber man kann auch kaum irgendwie Mitteilungen machen. Und die Wissenschaft besteht ja auch in Mitteilungen, unter anderem. Das Wahrheitsproblem werde ich am Anfang, morgen früh, dann, wenn wir genügend Material haben, Ihnen vorführen. Dieses Allgemeine ist die Entdeckung des Sokrates und das vollzieht sich bei ihm so. Er geht herum, hat immer eine Schar von Jugend um sich. Er war ein Erotiker. Nicht Erotiker im Sinne der Eroslehre Platons, die auf viele Stufen hat, vom Kind zunächst zur Erziehung und ein solcher erzieherischer Erotiker war diese einmalige Figur. Nicht? Deshalb ist ja kein Wunder, nicht, dass seine Xantippe verrufen wurde, weil mit so einem Mann, der dann da umeinander redet und mit der Jugend diskutiert und sonst nichts macht, dieser Ehe zu führen, ja gar nicht leicht. Es ist aber von ihm nicht etwa berichtet, dass er untreu war, sondern er war nur treu seiner Mission und für die ist er gestorben. Das ist immer was Großes. Wer den Tod riskiert für etwas, der hat einen ernsten Entschluss hinter sich, wenn er nicht krank war. Also, er geht herum und fragt zum Beispiel den Herrn General, ne? Also jetzt wird er den Lich anfragen, was ist Tapferkeit? Ne? Ja, der war ein guter Feldherr, ist ihm überliefert, der hat Schlachten gewonnen, nicht gekonnt hat das schon. Aber wie, was Tapferkeit ist, da kommt in die größte Verlegenheit, er führt lauter Beispiele an. Und da sagt Sokrates dann immer, ob es die Tapferkeit, die Frömmigkeit, was immer ist, sagt immer, ja, da hast du recht, du bist ja auch ein Fachmann auf dem Gebiet, gewissermaßen. Aber was ist denn das, was über das Beispiel hinaus das definieren lässt, was Tapferkeit ist? Und da schwingt der Gute. Und die Jugend freut sich und lacht. Ne? Es ist kein Wunder, dass er dann abgeglaubt wurde, dass er die Jugend verführe, weil er alle Autoritäten ins Kasperltheater geführt hat. Dabei selbst äußerst ernst gelebt hat. Nicht? Von Sokrates ist überliefert, dass er an den Kriegen Athens immer in vorderster Front hatte seit, damals war es wirklich noch ziemlich weit vorne, nicht? Die Front, nicht? Wo die aufeinander gegangen sind, nicht? Wacker gekämpft hat. Und um ihn noch dadurch zu kennzeichnen, daneben wird berichtet, dass er zwischendurch aber plötzlich wie ein Säulenheiliger da stehen geblieben ist, irgendwo und philosophiert, gedacht hat. Ich meine, wenn in dem Moment der Feind angegriffen wird, würde er genau wie unsere jetzt am Samstag, Sonntag machen wir keinen Dienst, der gesagt, jetzt habe ich zu philosophieren, jetzt bin ich nicht bereit zu kämpfen. Nicht? Aber so war er eben. Nicht? Und den Alkibiades, den Star Athens an Jugendschönheit, nicht? Den hat er auf seine stämmigen, von der eindrückten Nosen gehabt, wie er Silen, Schier, war er auch noch nicht. Also ich meine, kein anständiger Grieche. Nicht? Den hat er aber auf seinen breiten Schultern aus der Schlacht getragen. Das war also Sokrates. Und er hat nun im Kerker sitzend immer nur philosophiert. Na, was hätte er auch tun sollen? Ne? Das ganze Leben. Und die Jünger waren um ihn bis zum bitteren Ende. Ne? Er hat den Giftbecher getrunken und ist von unten her also steif geworden und war tot. Und da haben sie immer philosophiert. Natürlich auch über den Tod. Man kann sagen, bei dem Sokrates kommt alles zur Sprache, was überhaupt zur menschlichen Humanität, zum Menschen, zum Begriff des Menschen gehört. Auf seine Art, aber mit einer Souveränität und Freiheit. Nicht? Deshalb sagt Schrödinger zum Beispiel, der Physiker und Nobelpreisträger, ja, sagt, weil Mach, nicht? Auch Physiker zur gleichen Zeit gesagt hat, die Griechen, das ist ja alles so schmarrn, sagt er, dass, er nennt die Makrobian, denn wenn wir die Freiheit der Griechen hätten, würden die Naturwissenschaftler nicht so primitive Theorien über alles anstellen, was nicht in ihr Fach fällt. Nicht? Sagt ein Physiker zum anderen, nicht? Ich zitiere ihn natürlich, weil ich ja der Meinung des einen bin, aber es ist ja nicht uninteressant, meinetwegen wieder nur als Kriterium der Zeit. Wenn ich Ihnen noch ein Beispiel sage, dass die Unsterblichkeitsfrage dieses Mannes unmittelbar vor dem Tod eine Rolle spielt und dass er dabei sich nur lustig macht. Also wenn Sie heute, das ist, Sie sitzen ganz verkehrt, ne? Wenn es heute Leute gibt, die gestorben sind und dann wieder ins Leben zurückkehren, weil sie noch nicht ganz Ex sind, so heißt es in der Sprache der Mediziner, die reden Lateinisch, wenn man sagt, ein Sinn, das heißt nichts, aber Ex kann man sagen. Ne? Also, noch eine ganz Ex ist, erzählen Sie vom Jenseits. Ne? Und da sagt schon Sokrates, also diesen Seelenbegriff, er sagt immer die Krieger und die sterbliche Seele, das ist also alles näher besehener Blödsinn. Weil so haben sie nie gedacht, sie haben nämlich Seele und Geist unterschieden. Und Sokrates sagt, ja, man kann darüber keine wirkliche philosophische Lehre haben. Am besten ist, man folgt der gültigen Lehre oder dem, was man aus eigener Einsicht gewonnen hat. Da steht er über die gültige Lehre. Oder man vertraut sich einem göttlichen Fahrzeug an. Man überlässt das, wenn es sowas wie über dieses Leben hinaus ein Dasein gibt, so wird das wahrscheinlich eine göttliche Angelegenheit sein. Und da sagt er schon, was manche Leute für Vorstellungen haben, die deshalb diese Möglichkeit leugnen, die glauben, dass wenn die Seele aus dem Leib herauskommt, dass sie vom Wind verweht wird, wenn stürmisches Wetter ist. Na, was soll dann geschehen? Nur heute würde das Karolle spielen, ganz einfach vom Wind verweht, sie werden schon wieder zurückkommen. Nicht? Also diese gespenster Seelen, die man den Griechen zuschreibt, nicht? Die hat es nie existiert, die hat es nie gegeben in der Geschichte der Philosophie. Und Hegel bringt in den Zusammenhang ja noch einen Bericht, der auch sehr modern klingt. Da hat ein Mann gesagt, seine Seele, er kann seinen Leib verlassen. Und irgendwo hingehen. Ich war mal in Graz vor seiner Zeit, jetzt sind die Grazer ja wohl, die wissen, damals waren es teilweise auch Gespenster, Metaphysiker und Spiritisten. Da habe ich ja so eine Seance mitgemacht, nicht? Wo also ein Medium da ging ist und nachher ist die Seele zurückgekommen und da hat der gefragt, der Veranstalter, wo sie denn war. Und sie sagt, in der Wüste Gobi. Die hat einen komischen Geschmack. Ne? Aber der Beweis war darin, dass sie in ihren Schuhen satt war. Ne? Also, ihr könnt sich denken, was das für ein Schwindel ist. Nicht? Oder der Uli Gellner. Das ist alles Blödsinn. Aber es findet Glauben. Weil wir so durch die Vernunft enttäuscht wurden. Und es bleibt immer was Großes. Das muss ein Philosoph so sagen. Also das alles schon zur Zeit des Sokrates, also der Herodotos hat er geheißen, sonst weiß man von ihm nichts, nur von das wird als Anekdote erzählt, hat wieder eines Tages, hat seine Seele den Leib verlassen, der ist da gegangen, und da hat seine Frau hingeschrieben, die wohl wusste, was da vorging oder so ähnlich, hat ihm als Tod verbrennen lassen. Ne? Und da sagt der Held, die Seele wird sich gewundert haben bei ihrer Rückkehr. Ne? Sind Sie, das sind Dinge, wo man als Philosoph furchtbar viel lernen kann. An Blödsinn abzulegen. Sokrates. Und jetzt komme ich zu Platon und Aristoteles. Und wenn ich das aus circa 11, ne? Ja. Na, ich werde Ihnen jetzt noch sagen. Platon und Aristoteles sind, man kann ruhig sagen, ja, ich weiß keinen Ausdruck, es sind die Philosophen, die für die europäische Tradition Unverlierbares geleistet haben. Sie sind die beiden ersten universellen Systematiker der Philosophie. Es gibt Leute, die sagen, alle weitere europäische Philosophie sei ein Kommentar zu Platon. Schelling sagt, alle weitere europäische Philosophie sei ein Kommentar zu Aristoteles. Man stellt die beiden oft einander gegenüber. Goethe in der Betrachtung des Bildes von Raphael über die athenische Schule, Aristoteles ein Baumeister, der auf die Erde mit Platon mit seligem Blick in den Himmel schauen. Na, das war jetzt Blödsinn. Ich meine, das Bild ist schön und was Goethe dazu sagt, ist gut, aber es stimmt heute nicht, aber es ist vor allem für die Philosophie irreführend. Ich behandle Platon und Aristoteles gemeinsam, weil ich... Da haben Sie von Ihnen die Hauptwerke drin, die Sie in der Pause anschauen können, jetzt müssen Sie es eh bald machen. Ich hüpfe an das bisher Gesagte an. Erstens, Platon übernimmt von Sokrates und Parmenides seine Grundsicht. Er anerkennt im Grunde die parmenideische Scheidung von veränderlicher Welt und dem einen, das mit dem Denken zusammenfallend Wissen bedeutet. Und jetzt entsteht für ihn das Problem, wenn man bei dem einen bleibt, ja, dann schneidet man ja die veränderliche Welt vom Prinzip ab. Es gibt keine Vermittlung und daher muss dieses eine konkretisiert werden und dazu dient bei Platon das Allgemeine. Und in theoretischer Hinsicht ist dieses Allgemeine die Idee. Also die Idee der kann ich nur sagen, in den meisten Büchern steht das jenseitige Wesen der Dinge. Wenn Sie das lesen, brauchen Sie bei Platon nicht mehr weiterlesen, weil es wieder glatter Unsinn ist, wenn man die Texte kennt. Was ist die Idee bei Platon? Beim Militär war ja noch von in der deutschen Zeit Österreichs ausgebildet worden, als Rekrut, da war ein Feldwebel, der hat uns allerweil gepflanzt. Der hat auch gesagt, wissen Sie, was eine Idee ist? Nicht? Und wenn ein Mietfrau gesagt hat, sie hätte gewesen, der Ding an dem Teil arbeiten, die Dinge sind oder so, hat er gesagt, drücken Sie Ihre Witze eine Idee höher. Also Idee ist sowas Verschwindendes, sowas Schwindsichtiges, nicht? Was meint Platon damit? Es geht also zunächst um das Allgemeine und das möchte ich noch sagen, das Weitere ergibt sich dann. Wir haben ja doch bis 12 dann noch eine Stunde etwa. Platon fragt nach dem Allgemeinen. Was ist das Allgemeine? Dass das Einzelne, das sich zeigt, etwas anderes ist. Wenn man also so will, das Wirkliche und das Allgemeine etwas Abstraktes von der Wirklichkeit absehendes, dann hat man einen ersten Ansatz. Denn das Allgemeine ist etwas über vielen Dingen sie begrifflich erfassend. Denkt an Sokrates und wie er da herumgerannt ist und die Leute gefragt hat, was ist Tapferkeit? Diese Frage erweitert Platon auf, systematisch auf das Gesamtanliegen der Philosophie. Und er ist mit Parmenides der Meinung, dass es Wissen im strengen Sinn und bloß Meinungen gibt. Wissen heißt bei Platon Episteme. Meinung heißt Doxa. Und er sagt, Philosophie hat es mit der Episteme, dem eigentlichen Wissen zu tun. Wie ist aber das zunächst einmal als Erkenntnis der Wirklichkeit, der Realität zu begreifen? Doxa nimmt dann in Meinung, nimmt im Neuen Testament eine ganz andere Bedeutung an. Da heißt es nämlich Herrlichkeit. Das ist ein interessanter Wort, eine Wortveränderung, aber denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit steht für Herrlichkeit Doxa. Das ist aber die göttliche Meinung, nicht die ist noch über aller begrifflichen sprachlichen Wahrheit. Diese Unterscheidung hat er und nun geht es ihm zunächst darum, dem Allgemeinen seinen Ort in der Wirklichkeit zu sichern. Denn die Frage besteht ja mit Recht, was, wieso, woher haben wir denn das und hat das eine Wirklichkeitsbedeutung? Ich meine, die das schon so oft von mir gehört haben, wissen, es ist jetzt unbedingt notwendig, vom Steinbild zu sprechen. Aber ich darf... Ich finde sie leider nicht. Sie hat so ein gutes Gedicht darüber gemacht. Nicht? Ich versuche es so einzuleiten. Sind alle allgemeinen Begriffe gleich brauchbar für die Wissenschaft? Kann man aus jedem beliebigen Eigenschaft einen allgemeinen Begriff machen? Ohne Zweifel. Man kann aus jeder Bestimmung einen allgemeinen Begriff machen. Weiß, das Weiße. Alles, was man so weiß, herumfleucht und kreucht, fällt unter diesen Allgemeinbegriff. Gibt es nun bei diesen Allgemeinbegriffen Unterschiede, die, sagen wir jetzt einmal, wirklichkeitsnäher, wirklichkeitsträchtiger, aufschließender für das Wirkliche sind, als irgendein beliebiges Allgemein? Hier entsteht der Unterschied von beliebigen Allgemeinen und seinsmäßig bedeutsamen Allgemeinen und das, was seinsmäßig bedeutsamen Allgemeinen zum Unterschied von den verschiedensten anderen Allgemeinheiten ist, das heißt bei Platon Idee. Und da, schauen Sie, die Frage taucht auch auf, wenn man von Platon keine Ahnung hat. Das natürliche System der Ordnung der Tiere und Pflanzen. Was heißt das eigentlich? Naja, dass man sagen, die nach Merkmalen, Allgemeinheiten sucht, die aufschlussreicher sind für das, was von der Gestalt her verschieden, was genetisch, aber doch irgendwas Verwandtes zeigt, nicht? In beiden Fällen. Man ordnet die Pflanzen nicht nach Farben. Das kennt man ja nicht. Die Rose ist rot, ist ein Satz der formalen Logik als Beispiel. Die haben immer so schöne Satzsätze. Geschichtlich kommt immer der Satz, kam der Große, hat wurde im Jahr 800 zum Kaiser gekrönt, weil das so eine schöne runde Zahl, die merkt sie selbst, der Botaniker, ne? Oder ein Nominalist, nicht? Der sonst sich nicht damit beschäftigt. Nach was ordnet man nun die Dinge? Die höheren Tiere ordnet man auch von der Fortpflanzungsmöglichkeit her. Genetisch. Das ist ja eigentlich ein Wunder, wenn Sie sich so einen Windhund oder einen Bulldogge denken und dann eben krumm hat sich die Tage. Wieso erkennen Sie diese Hunde als Hunde? Nicht, kann man fragen. Wissen Sie das nicht? Sie haben keine Zoologie. Aber Sie finden das Ziel. Oft schwierig, nicht? Wenn Sie ein kleiner sind. Das kann man sich denken, der braucht eine Leiter. Nicht? Eine Leiter, wie der Wittgenstein, nicht? Wo man dann zum Reden aufhört und nur mehr handelt. Nicht? Also, der Kreuzer hat heute sogar nicht den Fangern verloren. Naja, es gibt also Allgemeinheiten, die dem Wesen eines Seienden näher kommen als andere. Nicht, bei den Pflanzen sind es bei den Blütenpflanzen nicht? Die Weise der Blütenstaubgefäße. Ich weiß nicht, ob Sie einmal ein Bestimmungsbuch, nicht, wir haben noch Bestimmungsbücher in der höheren Schule gehabt. Nicht? Da haben wir so begonnen und auf einmal waren wir dort, was das ist. Ich habe das immer, die Blumen gleich selbst mitgebracht und habe schon daheim bestimmt, habe ich mir sehr gut bekommen, weil ich dran komme, weil ich es eh schon gemacht habe. Nicht? Also, da sind Schmähs. Nicht? Aber tatsächlich nicht, sind also die Blüten.